Klar, Podcasts sind schon ziemlich unterhaltsam, aber so richtig entertaining wird's erst, wenn du sie hinterm Steuer deines Audis hörst. Noch bis zum 31. Oktober gibt's bei deinem Audi Gebrauchtwagen Plus Partner attraktive Leasingkonditionen für den Audi A4 und den Audi A6. Circa 18 Monate alt und alle intensivst geprüft. Mit dem 110-Punkte-Check. Und on top profitierst du vom Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie und Versicherungsangebot. Alle Infos findest du jetzt auf audi.de/podcast.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist jetzt 2. Oktober 2022. Es ist Sonntag. Hier ist das Original. Hier ist das Original. Spotify, hier ist Fest und Flauschig. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin heute alleine da. Olli Schulz ist nicht erschienen körperlich. Er ist nur uns zugeschaltet als Geist. Ich grüße den Geist von Olli Schulz.
Tja.
Sie sind der Geist von Olli Schulz. Warum haben Sie sich vom Körper jetzt getrennt?
Weil das zwei verschiedene Dinge sind, die nicht zusammengehören.
Sie waren jetzt
der Geist ist viel geiler als der Körper.
Sie waren jetzt 49 Jahre ja fast, im Körper von Olli Schulz drin.
Ja.
Was haben Sie da so erlebt?
Da würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Außerdem ist es eine Familiensendung.
Wir haben die Zeit.
Die Zeit möchte ich Ihnen nicht geben.
Ich habe jetzt gelesen bei Tag 24, dass Sie und der Körper von Olli Schulz, dass Sie jetzt getrennte Wege gehen. Bei Ihnen ist es jetzt so, Sie überlegen, so eine kleine schnuckelige Trattorie in der Fußgängerzone aufzumachen, wohingegen der Körper von Olli Schulz komplett losgelöst von der Seele jetzt eine große
Fernseh... Wie so ein Techno-Zombie.
Ein Techno-Zombie.
Durch Berlin-Mitte, da kann man ihn momentan sehen.
Es ist aber ausschließlich der Körper und Sie haben mit dem Körper eigentlich nichts mehr zu tun.
Nichts. Ich habe das auch über einen Anwalt, so, der kann sich mir auf 500 Metern nicht mehr nähern.
Das ist ja ganz interessant, weil es ist eine juristisch spannende Frage, wie man da jetzt auch künstlerisch weitermacht. Weil wie teilen Sie jetzt beispielsweise die Tantiemen aus den Alben von Olli Schulz auf?
Die scheiß wenig Kohle, die dabei rumkommt, die interessiert keinen. Die kann er meinetwegen behaben für sein jämmerliches Dasein. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Wenn ich ihn noch einmal im Spiegel sehen muss, echt Feierabend bei mir.
Und das ist natürlich auch interessant.
Dann fahre ich in die Schweiz.
Weil Auftritte könnten Sie ja theoretisch jetzt im Grunde genommen, also wenn Sie als Seele von Olli Schulz jetzt weiter auftreten, ist das ja eine reine Audiogeschichte.
Ich suche aber einen neuen Körper. Ich bin nämlich eine sehr schöne Seele. Also deswegen mein Aufruf hier an alle Hörer, wer Lust hat, dass die Seele von Olli Schulz in dich hineinkriecht, ja, dann meldet euch bei Fest und Flauschig.
Schöne Körper gesucht, schöne leere Körper gesucht, Seele zum Füllen ist hier.
Und da haben wir viele von unseren Hörern, viele schöne leere Hüllen. Und was die brauchen, die müssen mal beseelt werden und dann komme ich ins Spiel. Die kann man bei Amazon bestellen, die Olli Schulz Seele. Kommt in 2 Tagen per Post, ist auch biofrisch, kommt in einer Frischhaltefolie, packst du aus, Mund auf, trinkst du und dann schlüpft die so langsam in dich hinein.
Weißt du, was ich diese Woche gemacht habe? Apropos Seele, ich habe tatsächlich eine Bestellung, ich habe diese Woche eine Gasflasche bestellt.
Ey, ganz kurz für alle, die jetzt Schiss hatten gerade. Es ist natürlich die Seele und
fake.
Der Körper.
Es ist
für
fake.
Alle. Es war ein Fake, es war ein Prank. Es war ein Prank. Wir wollten mal versuchen, mit einer ganz merkwürdigen Start die Sendung mal zu beginnen, um euch mal wieder aus der Reserve zu locken. Hier ist Fest und Flauschig. Hier ist das Original, wie Jan Böhmermann schon gesagt hat. Hier ist Olli Schulz. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann.
Ja.
Hello again.
Hello. Also bei dir, das muss man wirklich mal sagen. Also weil jetzt viele Leute haben echt Angst bekommen, abgeschaltet oder irgendwie schon die Wünschelrute rausgeholt oder Uri
Geller. Viele schalten ja schnell ab. So, ja. Wenn es nach 20 Sekunden nicht gleich ballert im Podcast, haben auch die Leute gesagt, dann wird schnell mal abgeschaltet.
Ja, nicht bei uns.
Meine Lieblings-Podcast-Hörer sind die aber eine lange Mail schreiben, wenn sie nicht mehr hören. Lieber Olli, viele Jahre habe ich jetzt fest und flauschig gehört. Aber nachdem du deinen Tonfall oder deine Stimme erneut gegen Jan so undifferenziert erhoben hast, ja, muss ich jetzt sagen, hier trennen sich unsere Wege. Und dann schreibe ich immer runter, hörst du ja doch nächstes Wochenende wieder. Und dann die meisten schreiben dann zurück, stimmt ja auch, mache ich ja auch. Und dann ist wieder alles gut. Aber ich finde das auch gut und es ist Leidenschaft. Und ich hätte früher sowas auch gemacht, wenn mein Lieblingspodcast einen so einen degenerierten Spinner von beiden gehabt hätte, der sich nicht zusammenreißen kann.
Ja, so ist das. Ich muss sagen, Olli, du bist tatsächlich, und da will ich mal ganz kurz ernst werden, selten habe ich Körper und Seele bei dir so in Einklang erlebt, wie in den letzten, sag mal so 12 Monaten mit der kurzen Rauchunterbrechung. Da war es wirklich alles komplett
asynchron. Ich rauche, Jan, das willst du mir jetzt immer, aber ich bin momentan Nichtraucher, das ist kein Witz. Ich muss aber auch nicht jede Woche den Stand mit den Leuten teilen. Es ist sowieso ein Fehler, dass wir sowas hier immer so öffentlich machen.
Ich finde das gut.
Ich rauche schon, wann hast du mich das letzte Mal mit der Zigarette gesehen?
Also ich nicht, aber mir schicken Hörer andauernd Fotos von dir zu.
Dann schickst du mal doch einen Insta-Kanal, Olli Rauch.
Nee, mach ich nicht, ich will dich ja nicht unter Druck setzen, unnötig.
Dann weißt du was, dann machst du noch Recherchen und dann kommen noch so Sachen, so
investigativ.
Mein WhatsApp-Verlauf, ob ich jemanden angeschrieben habe, ob ich mir Zigaretten besorgen kann oder ähnliche Sachen. Und dann kommt das irgendwie in deine Sendung oder so, habe ich keinen Bock drauf.
Morgen ist Tag der Deutschen Einheit, wir haben ein super langes Wochenende, dass wir heute überhaupt auftauchen und nicht einfach wie jeder vernünftige Promi auf Sylt abhängen und mit Johannes B. Kerner und Oliver Geissen Schrimp-Cocktails saufen, sondern einfach hier den Leuten wirklich, weil wir Jungs aus der Arbeiterklasse sind.
Das liegt aber auch unserer tierisch geilen Community, die wir haben seit Jahren. Echt jetzt. Das ist der Grund, warum wir auch immer noch so gesettelte Typen sind und dann beide noch kein Reihenhaus auf Sylt haben.
So, pass mal auf. Ich habe jetzt hier was. Ich hab in der letzten Sendung erzählt, dass ich von der GfK die GfK mich angerufen hat, die Gesellschaft für Konsumforschung, weil die mir eine Quotenbox zuschicken wollten. Es ist jetzt in meinem Privatzuhause tatsächlich die Post angekommen und ich habe mir, das sage ich direkt mal vorweg, damit die Medienjournalisten sich jetzt nicht die Finger wund schreiben. Ich werde natürlich keine GfK-Quotenbox bei mir installieren an meinem Privatfernseher, weil ich aber gar keinen Bock habe, dass die Leute mitbekommen, was ich für eine Schweinerei.
Wettbewerb wäre oder was, weil du dann mitbestimmen
so,
könntest.
So, und jetzt guck mal hier. Also ich könnte theoretisch, wenn ich es jetzt durchziehen würde, wenn ich ein knallharter Wichser wäre, könnte ich das durchziehen und mir eine Quotenbox installieren. Guck mal, was ich für Taschenspielertricks gemacht habe, damit die mich nicht erkennt. Ich habe meinen Namen geändert. Ich habe am Telefon gesagt, ich heiße Johannes Böhmermann.
Und dann haben
Johannes Böhmermann. Und dann, also bei Böhmermann ist sie skeptisch geworden, hat sie aber mehrmals, wie heißen Sie mit Vornamen? Johannes.
Aber deine Stimme ist jetzt ja auch ein bisschen markant, das muss sie werden.
Nee.
Also wenn sie dich gekannt hätte, an der Stimme erkannt.
Ja, also hat mich auf jeden Fall nicht erkannt. Ich habe jetzt Post bekommen und ich könnte jetzt wirklich theoretisch, wenn ich ein skrupelloser Medienwichser wäre, der ich natürlich nicht bin, wenn ich kein Herz hätte, wenn ich die Gesellschaft für Konsumforschung zerstören wollen würde, dann würde ich mich jetzt anmelden.
Dann würde auf einmal eine Stimme mehr das ZDF-Magazin gucken.
Nee, ne? Steht hier alles drin. Ich hätte für 20.000 Leute Fernsehen geguckt. Also wenn meine Box glüht, ist das so, als wenn 20.000 Leute Fernsehen gucken. Stell dir mal vor, wenn wir da klüngeln könnten, wenn du wieder bei Joko in der Sendung bist und so, warum ist die Quote bei Olli so gut? Keine Ahnung. Eine Anomalie in der Statistik. Was ist los? Auf einmal sind es 20.000 Leute mehr, aber nur wenn Olli im Bild ist. Ich könnte dich komplett wirklich auf den Medien-Olymp bringen mit der Quotenbox, theoretisch. Ich könnte Deutschland verändern.
Mit einer Box schafft man
ja,
das, meinst du?
Ja, ich könnte Deutschland verändern, theoretisch, aber ich mache es nicht.
Hast du denn jetzt die Information bekommen, wie viele Boxen momentan im Umlauf sind in unserem Bundesland?
Das wird mir nicht mitgeteilt als Boxenempfänger. Mir wird nur gesagt, dass ich bis zu 26 Euro auf ihr Konto, wenn sie 500 Punkte erreichen, überweisen wir ihnen 26 Euro auf ihr Konto. Außerdem, für die Dauer ihrer Mitarbeit erhalten sie von uns darüber folgende Dankeschönleistungen. Monatliche Stromkostenerstattung, das ist bei den derzeitigen Energiepreisen eine Menge Geld. Kostenlose Zusendung der Panel-Zeitschrift ZIP der GfK Fernsehforschung. Regelmäßige Verlosungen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an Rätselfragen.
Weiß ich nicht. Zur Teilnahme an Rätselfragen?
Ja, die größte Rätselfrage ist mir, warum gibt's das deutsche Fernsehen? Das ist die größte Rätselfrage.
In dieser Form noch.
Und Teilnahme an unserem Punktesammelsystem. Und wenn man 500 Punkte erreicht, überweisen wir ihnen 26 Euro auf ihr Konto. Aha. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Rentner-Scam. Und es wirkt so ein bisschen so, als würden da für Leute Incentives geschaffen, die im Grunde, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass sie Fernsehen gucken. Oder wenigstens nicht, dass sie darüber bestimmen, was gut ist im Fernsehen. Möchte ich eigentlich nicht.
Und jetzt gibst du sie wieder zurück.
Nee, ich habe hier die Box noch nicht bekommen. Das ist jetzt hier mein... Lieber Herr Böhmermann, Johannes Böhmermann, wir freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben, an dem bundesweiten Projekt der Fernsehzuschauerforschung mitzumachen. Und wir bedanken uns in diesem Zusammenhang für Ihre Zeit, die Sie sich im Rahmen des kürzlich stattgefundenen Telefoninterviews genommen haben. Es gibt hier, 5400 sogenannte Panel-Haushalte. Einer davon könnte meiner sein. Wie ist denn das mit Patchwork-Haushalten eigentlich? Kriegt dann mehrere Boxen?
Du meinst, wenn in getrennten Zimmern geguckt wird? Verschiedene
ja, oder Sachen wenn man verschiedene werden. Familien verteilt auf verschiedene Städte hat oder verschiedene Kontinente.
Du meinst, wenn du zwei Paar Hausschuhe in zwei verschiedenen Wohnungen
hast? Wie Manfred Krug. Wenn ich jetzt Manfred Krug wäre.
Ja, stimmt. Der hat wahrscheinlich zwei Boxen gehabt. Der hat wahrscheinlich mehr als zwei Boxen gehabt.
Anders sind die Quoten von Liebling Kreuzberg nicht zu erklären.
Ist schon der zweite Teil von diesen Tagebüchern rausgekommen?
Weiß ich gar nicht. Ich habe schon mal überlegt, ob wir zwei, weil wir werden im Grunde genommen als Boomer-Podcast, der offizielle Boomer-Cringe-Podcast, wären wir ja die einzigen, die so altersmäßig im Podcast-Game sich an die Familie von Manfred Krug ranwanzen könnten und vielleicht mal so ein Vorab-Release oder sowas organisieren könnten. Oder dass der Sohn von Manfred Krug bei uns Promo macht in der Sendung oder so.
Oh ja.
Fände ich eigentlich Warum ganz geil. Nicht? Also wirklich. Aber ich glaube, es ist nicht sehr ergiebig, mit dem Sohn eines Superstars über dessen Vater zu sprechen.
Weil ja, dann ist der hat auch keinen Bock darauf, dass er nur darüber dann definiert wird. Nur Fragen über seinen Vater stellen.
Eben.
Das findet keiner so richtig schön.
Es ist so ein bisschen so, wie wenn Marius Müller-Westernhagen sagt, ich mache Konzerte, aber spiele nicht mehr Dicke. Ich bin der Sohn von Manfred Kohl, ich möchte nicht über meinen Vater reden.
Ich wollte nur sagen, ich bin der Sohn.
Ich wollte mich einfach bei Ihnen ins Studio der NDR Talkshow reinsetzen. Ich finde das hier so schön gemütlich. Dr. Wimmer ist der neue Moderator von NDR Talkshow, hast du schon mitbekommen?
Kann es vielleicht sein, dass ich beim allerletzten, ganz kurz, Dr. Wimmer, kommen wir gleich zu, da habe ich auch einiges noch zu erzählen, aber erstmal zu...
Was hast du denn zu Dr. Wimmer zu erzählen?
Der letzte Fernsehauftritt, den Manfred Krug gemacht hat, hat er, glaube ich, in meinem Beisein gemacht. Und zwar, das war die N3 Talkshow. Ich glaube, und da wurde er separat von allen anderen hingesetzt. Das hat mich damals schon genervt, weil ich saß nicht mit ihm im Kreis, sondern ich saß in so einem Extra-Bereich. Aber nicht nur ich, sondern die anderen auch. Und er wurde dann auch nur so reingeführt und hat dann schlau erzählt, dass er im Gegensatz zu seinen Kollegen noch Geld besitzt, weil er immer gespart hat. Weil er gut mit Geld umgegangen ist. Da war er super stolz drauf, dass er gemeint, ja, andere müssen noch drehen. Ich muss nicht mehr drehen.
Ja.
Ich
hab mich gespart. Gespart ist, der hat halb Deutschland mit seiner scheiß Telekom-Aktie um das Ersparte gebracht, hauptsächlich.
Stimmt ja.
Oh, ja. War ja noch was. Ja, aber du hast mit Manfred Krug in der N3 Talkshow gesessen?
Ja, und wir haben uns trotzdem nicht gesehen und sind uns nicht begegnet, wirklich. Außer, dass wir zusammen im Fernsehstudio waren. Und ich glaube, es war sein letzter Auftritt, kann ich mir sehr gut
vorstellen. Hatte der so eine VIP-Lounge, wie die Bahn First Class Lounge?
Studio war komisch aufgebaut. Es gab zwei Sitz.
Motive er wollte eine Mauer durchs Studio ziehen, aus alter Sentimentalität hat er eine Mauer durchs Studio ziehen lassen und ist im Rahmen der Sendung dann von der einen Seite auf die andere gegangen.
Ja, ey, auf alle Fälle, ich war damals, wir haben ja beide eine große Sympathie. Durch diesen Running Gag damals, er war der Beste der Sesamstraße, stehen wir einfach nicht gut da, was die gesamte Manfred Krug-Situation angeht. Jan, ich wollte ganz kurz, falls es auch noch einen von den Hörern und Hörerinnen interessiert, die Geschichte von Magnus Carlsen und Hans Niemann ist weitergegangen. Oh. Der große Betrug, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen informiert hast.
Ich habe gehört, jetzt hat der eine den anderen offiziell des Betruges beschuldigt.
Ja, Magnus Carlsen hat jetzt tatsächlich sein Schweigen gebrochen und hat vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei Tagen, gesagt, dass er also ziemlich sicher ist, dass er gecheatet hat und dass der Mentor von Hans Niemann, der 19-jährige Amerikaner, der heißt übrigens nicht Hans Niemann, weil er deutsche Vorfahren, sondern glaube ich niederländische Vorfahren hat, das hat mir auch noch jemand geschrieben. Und Hans Niemann, der das Wunderkind des Schachs, der schon öfter mal betrogen hat, habe ich darüber erzählt, mit 12 und mit 16, das hat er auch alles zugegeben, ist ein sehr temperamentvoller Typ. Viele haben mich auch angeschrieben und meinten, dass ich hier eine Vorverurteilung sage, ich war mir nämlich auch sicher, dass er gecheatet hat. Jetzt hat eine junge, ich glaube eine Mathematikerin oder eine Wissenschaftlerin, Forscherin, ich habe das nur ganz kurz vor der Sendung erst gelesen, hat die letzten Partien von Hans Niemann mal alle überprüft und er spielt mit einer 100%igen Sicherheit, wie es menschlich nicht möglich wäre oder bis jetzt noch nicht vorgekommen ist und das Ganze wohl wirklich nur ein Computer so machen könnte. Mit anderen Worten, man ist sich ziemlich sicher. Sie hat das ziemlich schön auf ihrer YouTube-Seite irgendwie erklärt. Ich habe da, wie gesagt, kaum Zeit für gehabt. Aber jetzt ist es fast sicher, dass er beschissen hat, Aha. weil es unmöglich ist, so zu spielen. Man weiß aber noch nicht, wie. Und jetzt kommt vielleicht diese komische Situation mit dieser Analgeschichte.
Der hat einen Brummer im Po
und der andere hat eine Fernbedienung und brummt da irgendwas.
Aus dem Amorelie-Adventskalender vom letzten Jahr.
Aus dem Amorelie, genau.
Im letzten Amorelie-Adventskalender.
Wenn wir beim nächsten Weihnachtszirkus beide auch was im Po haben und der andere hat die Fernbedienung?
Und hinterher ist dann einer von beiden schummelt beim Podcast auf. Ich habe das Gefühl, seit Jahren habe ich das Gefühl, Olli schummelt, das kann nicht sein, dass der mit, der spielt doch mit gezinkten Karten, der Olli.
Und bei mir ist genau, wenn du die Batterie raus in dem kleinen Ding.
Aber ich kann ihm das nicht nachweisen, aber ich habe seit Jahren das Gefühl, dass Olli schummelt. Ich habe in der letzten Woche am Sonntag habe ich gedacht, Olli schummelt doch. Aber ich kann das nicht nachweisen. Jetzt bin ich mir sicher.
Was machst du denn da? Wie wird denn ganz kurz, um das nochmal zu Ende zu führen, wie kann man, was macht man mit jemandem, von dem man eigentlich weiß, der muss bescheißen, es ist unmöglich, auf so einem Level Schach zu spielen oder beziehungsweise auf diese Art und Weise, wenn es keinen Beweis dafür gibt? Ja. Das ist die große Frage.
Ich würde sagen, einfach eine haltlose Beschuldigung und so lange durchziehen, bis man selber vor Gericht verklagt wird wegen haltloser Beschuldigung. Und da muss man halt sehen, was man macht.
Die Schwere der Zunge kann Leben ruinieren, hat gestern Abend irgendjemand in irgendeinem Interview gesagt, das, was ich gesehen habe. Der Satz ist mir hängen geblieben.
Ey, wolltest du noch einen Zungenbrecher eigentlich immer mit dem Zungenbrecher in die Sendung rein?
Ja, ich habe dir gerade einen zugeschickt, nämlich den Zungenbrecher der heutigen Sendung. Fast hätte ich es vergessen.
Habe ich nicht bekommen. Hast du mir nicht zugeschickt, habe ich nicht bekommen.
Schau mal deine SMS nach.
Ja, habe ich schon nachgeguckt. Ist kein Zungenbrecher drin?
Auf den 7 Robbenklippen.
Jetzt sehe ich es hier. Jetzt erst sehe ich's.
Du zuerst.
Den 7 Robbenklippen sitzen 7 Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Kippen klippen. Auf den 7 Robbenklippen sitzen 7 Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Kippen klippen. Das ist einfach.
Von den Klippen kippen? Hast du falsch gemacht gerade am Ende.
Von den Kippen
klippen. Auf den 7 Robbenklippen sitzen 7 Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Ja, das Recht ist relativ einfach. Der wurde mir zugeschickt von jemandem.
Nippelgepierste Robbenklippen. Nippelgepierste Robbensippen, die auf 7 Robbenklippen sitzen, sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Ich hab hier so einen kleinen...
Ich hab aber noch ein paar...
Ja?
Ich hab noch einen bekommen, den fand ich sehr gut. Hier, warte mal, den machen wir jetzt noch kurz. Den machen wir auch noch.
Heute machen
wir
mal die Sendung mit dem Zungenbrecher, der kultige Podcast für Leute mit Zungen. Die plappern, der plappernde Kaplan klebt klappbare Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Achso, der plappernde Kaplan klebt klappbare Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Ja, ist einfach, auch einfach.
Du bist heute aber auch in Form, Jan, man merkt das.
Du hast
eine Dynamik, wir können sagen, du hast schon eine Moderation gehabt. Der plappernde Kaplan klebt klappbare Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Hast recht, das ist auch ziemlich einfach. Aber ihr könnt uns weiterhin Zungenbrecher schicken, das ist der neue kleine Startspielchen erstmal, dass wir keinen Bock mehr haben, damit ich hier auch wirklich in Schwung komme.
Ne? Ja, ich habe, wo wir gerade bei, wir kommen noch zu Dr. Wimmer, also bleibt dran. Für kultiges Abgeläster über den neuen Moderator der NDR Talkshow. Gleich geht's los. Aber vorher nochmal schnell, wo wir eben beim Thema Zungenbrecher sind. Ich habe diese Woche einen kleinen aber so eine kleine Lyrik-Auseinandersetzung gehabt.
Was wir raten, auf Twitter?
Ja, auf Twitter, aber nett. Und zwar ging es um einen kleinen Wortwechsel zwischen dem Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, Moritz Hürtgen. Ein unausstehlicher Mensch, der völlig zu Recht in Frankfurt sich zur Strafe aufhalten muss. Und der glaubt mit seiner Akademikerart, mich als Typen aus der Arbeiterklasse hier zurechtzuweisen. Ich bin Praktiker. Ich bin jemand, der aus der Praxis kommt. Und das ist so einer, der in seinem Elfenbeintunnel sitzt und von da aus uns erfolgreiche Menschen mit Schmähungen überzieht. Und er hat tatsächlich, weil ich habe diese Woche, ich habe einen Twitter-Tweet rausgehauen. Einfach mal just for fun, weil ich gucken wollte, wie dumm... Was ist das? Hashtag rauchfrei. Du hast einen Rauchfrei-Aufkleber. Siehst du,
ein Beweis. Guck mal, was da draufsteht.
Du hast einen Aufkleber, auf dem rauchfrei steht. Das ist aber kein Beweis, dass du nicht mehr rauchst, Olli. Das kannst du.
Ey, wieso? Das ist ein Nichtraucherausweis.
Wer stellt denn Nichtraucherausweise aus?
Na, die Firma Rauchfrei. Wenn du über 3 Monate nicht geraucht hast, schickst du. Ich bin in so einem Programm, kriegst du so einen Aufkleber zugeschickt.
Ja.
Den kannst du hinten auf dein Auto kleben. Erzähl weiter.
Kannst du wem anders erzählen? Auf jeden Fall hat ja Wolfgang Kubicki den türkischen. Ich muss jetzt fange ich den türkischen Präsidenten Erdogan. Erdogan, wie alle Leute ab 1970 geboren sagen, Erdogan. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, lange nicht mehr den ganzen Namen gesagt, außerhalb von Gerichtsverhandlungen. Und der hat auf jeden Fall, der Wolfgang Kubicki heißt er, glaube ich, der ist der Bundestagsvizepräsident, hat den, hat den türkischen Staatspräsidenten mit einer Schmähung überzogen, die ich so geschmacklos und widerlich finde, dass ich das selber niemals machen würde. Und ich habe gedacht, da gebe ich dem Affen ein bisschen Zucker und mache so ein paar kleine, feine Tweets und habe dann einen Tweet rausgehauen und zwar einfach nur: Sackdooffeige und verklemmt Bundestagsvizepräsident. Sackdooffeige und verklemmt Bundestagsvizepräsident. Und zwar in dem Rhythmus. Sackdooffeige und verklemmt Bundestagsvizepräsident. Daraufhin hat Moritz Hürtgen mir in die Kommis geschrieben: Sackdooffeige und verklemmt Bundestagsvizepräsident. Weil das Versmaß, wenn man es also als geschriebene Lyrik, als geschriebenes Gedicht sieht, da hätte man es anders machen müssen. Und es ist mir aufgefallen, dass ich meine Reime...
Das sind die kleinen Fitschen mit... Damit bringen wir dich zum Stolpern nämlich.
Ja, aber, mir ist aufgefallen, dass ich den Rhythmus gar nicht mehr so klassisch wie Goethe jetzt zum Beispiel... Oder wie Brecht.
Ein moderner Typ ist. Das ist
es genau ist bei mir der Beat. Der Beat, ich gebe den Beat. Ich bin wie ein Rapper, texte ich. Sackdo, feige und verklemmt Bundestagsvizepräsident.
Du brichst die alten Strukturen auseinander. Du bist nämlich nicht Smoodu, du bist mehr UFO. Du bist UFO 861.
Ich bin UFO 361 für das deutsche Lyrik-Game. Und da wollte ich mal fragen, kann es eventuell sein, dass da gerade zwei verschiedene Schulen entstehen? Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht. Weil natürlich hat Moritz recht, indem er sagt, sackdo, feige und verklemmt Bundestagsvizepräsident. So ist es natürlich richtig, aber wenn man das jetzt performt...
Aber du lebst ja, weil du bist ja auch jemand, der nach vorne guckt und nicht zurück. Du lebst ja auch nicht nach alten Werten, sondern nach neuen.
Ich habe so viel die Story von Anna-Maria Fercici bei Instagram geguckt, dass ich mich selber für einen Teil von der Bushido-Community halte.
Hast du das mal wieder geguckt? Wie sind die angekommen in Dubai?
Gut angekommen. Der Hund ist jetzt nachgekommen. Jetzt hat
alleine. Der wollte nimmt, der erst gar keinen Bock gehabt.
Der Hund musste Economy fliegen. Das war denen zu teuer, wenn der irgendwie im Business mitkommt. Ansonsten finde ich das wirklich erstaunlich. Also alleine, wenn man nur ein oder zwei Kinder hat, dann weiß man schon, was es für eine logistische Meisterleistung ist, die Familie zu jonglieren. Möglicherweise auch noch über verschiedene Familien hinweg oder Patchwork-mäßig oder sowas. Und wenn du dann 7 Kinder hast und dann mit allem Mann, die teilweise auch schulpflichtig sind, nach Dubai, den Polizeischutz hinter dir lässt oder nach Dubai gehst, du musst ja alle in andere Schulen, in Kinder gehen. Mein Gott, der hat doch gar keine Zeit mehr zum Rappen. Jetzt.
Ich glaube auch, dass das Rap-Game vorbei ist für ihn. Ich glaube nicht, dass da noch einer wirklich denkt, dass der jetzt noch mit einer authentischen Gangster-Rap-Platte um die Ecke kommt.
Oder macht vielleicht mal Familien-Rap. Der Rolf Zukowski ist Rap.
Der Zug ist schon lange abgefahren, glaube ich. Jan, du weißt, ich bin hier bei unserer Sendung. Ihr hört immer noch...
Fest und flauschig, mit Böhmchen und Lollo.
Ja, mit Böhmchen und Lollo. Und ich bin immer noch zuständig für die Internet-News hier bei uns. Immer noch da, wenn es darum geht, was gibt es Neues im Social-Media-Bereich, was gibt es Neues da draußen, was ist der Gossip? Und jetzt habe ich gerade eine Sache gelesen, auch die wird dich bestimmt interessieren, vielleicht hast du es ja auch gelesen. Sagt dir BuzzFeed noch was? BuzzFeed war ja sowas wie...
Sagt mir gar nichts mehr. Nee, also...
Aber das ist doch genau das gewesen. Das war so ein bisschen, glaube ich, so Weiß für Arme.
Nee, Weiß... Oder? Also ich glaube, Leute, die es irgendwie rechtzeitig geschafft haben, bei Weiß abzuspringen, die sind dann bei BuzzFeed aufgefangen worden, kurzzeitig.
Ach so, okay. BuzzFeed ist jedenfalls, da gab es eine Rubrik bei BuzzFeed und das waren immer die Try Guys. Das waren so 4 Typen, die haben alles Mögliche ausprobiert. War ein großer Erfolg, viele Jahre lang. Die Try Guys haben sich dann irgendwann von BuzzFeed getrennt mit einer eigenen Produktion oder mit einer Produktionsfirma. Und jetzt hat der netteste von denen, ne? Der netteste von Dan, glaube ich, oder den oder wie er. Nett! Der netteste hieß Ned auch noch. Cool. N-E-D.
Passt.
Ned. Der netteste von BuzzFeed hat angefangen rumzubumsen, nicht von BuzzFeed, sondern von Try Guys, hat jetzt rumgebumst mit der Produzentin, obwohl er Frau und Kind hat und der Vorzeigetyp von denen waren. Und jetzt hat er mit der Produzentin angefangen, eine Affäre anzufangen. Das ist rausgekommen. Und die anderen 3 von BuzzFeed haben sich von ihm getrennt, von Try Guys haben sich jetzt von ihm getrennt, machen jetzt die Versuche ohne ihn. Das sind so Sachen wie auch. Wie
Moment mal ganz kurz, weil er fremdgegangen ist, trennen sich die Arbeitskollegen?
Ja, weil er mit der Produzentin, die auch das Ganze wohl.
Ach so.
Also die waren.
Ach so, mit der ehemaligen Produzentin oder was?
Mit der Produzentin von Try Guys, von der Sendung. Das war dann abseits davon. Also mit der hat er eine Affäre angefangen. Und die anderen, es waren 4, sind super sauer und haben ihn dann rausgeschmissen. Und er ist jetzt mit der Produzentin zusammen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Aber das Interessante ist, letztes Jahr zu Halloween ist die Produzentin als Yoko Ono gegangen. Und es sind 4 Leute. Und das ist das, was gerade in dieser Geschichte...
Du meinst, die Try Guys sind sowas wie eine Wiedergeburt der Beatles?
Ja, also die Geschichten wiederholen sich.
Aber ist John Lennon, der dann ja der Nett wäre, wirklich der Netteste der Beatles gewesen? Das frage ich dich mal als Musikkenner.
John Lennon war auch nicht der Netteste.
Nee, das war der Wichser Beatles. Von den Beatles. Das war ein arrogantes Arschloch. Der hat immer
das war trotzdem leider das Genie von den Beatles. Kann man nichts machen. Ist oft im Leben so, dass die Genies auch oft Arschlöcher sind. Scheiße, ne? Das passt manchmal nicht so in eine Schublade, dass sehr viele Menschen, von denen man sehr viele Sachen richtig geil findet, auch richtig beschissene Sachen gemacht hat. Muss man auch mit klarkommen, muss man auch unter ein Dach kriegen.
Ja, und Leute, die richtig viel beschissene Sachen beruflich machen, die sind echt nett.
Ja, das stimmt nämlich auch wiederum. Es gibt welche, die richtig viel Scheißsachen machen, so ist es. Und viele, die geile Sachen machen, sind einfach scheiße.
Es gibt
oder haben Scheißsachen gemacht.
Und es
oder
gibt auch Leute,
weiß man auch nicht, oder sind kompliziert. So. Aber ist halt so. Deswegen sollte man auch nicht jeden Menschen privat kennenlernen. immer noch alte Faustregel.
Deswegen wollen wir euch auch nicht, weil ihr so eine geile Community seid, wollen wir euch
wir
alle
wollen
nicht kennenlernen.
Wir wollen euch weiterhin so lieben. Deswegen wäre doof, wenn wir...
Deswegen lasst uns in Ruhe.
Es wäre doof von uns, wenn wir die Community enger zusammenschweißen würden mit euch. Mit Fan-Treffen, dass Jan sich einmal im Monat in Köln unter so einem Zelt, im Fest von Flauschig, Zelt und ich in Hamburg, mich mit unseren Hörern treffe und wir so reden über die letzten 3 Monate, ja, wie die Sendung waren. Ich rede mit
gefallen.
Den Fans was, über dich und du redest über mich auch so, ja, Olli muss das machen und du auch sollst, ja, und Jan mal so ein bisschen weniger hiervon und davon und Olli mal ein bisschen und dann würden wir uns wieder treffen und so Community. Aber das sind wir einfach nicht und wir wollen euch weiterhin lieben, deswegen machen wir das nicht.
Ich habe das Gefühl, Olli, nachdem du mir jetzt so die letzten Sendungen öfter mal so den Hinweis gegeben hast, dass ich ein bisschen emotional zugänglicher werden soll, da hat sich in mir so eine Tür geöffnet und ich habe jetzt viel mit meiner Therapeutin gesprochen und die hat auch gesagt,
du machst das schon wieder lustig. Guck mal, und deswegen bist du bist ein Mann der alten Schule. Du kannst keine Gefühle zeigen, weil du denkst, das gehört sich nicht in die Öffentlichkeit. Du bist eine öffentliche Person und jetzt willst du das schon wieder in den
Dreck ziehen. Gefühle sind wie so fein gemahlenes Kaffeepulver, das zwischen die Gefühle und heißes Wasser gespannt wird. Also meine Gefühle, weißt du, der Ironiefilter, in dem ganz viel Kaffee, feiner Kaffee ist, um wieder beim Thema Siebträger zu sein, durch den laufen meine heißen, wässrigen Gefühle. Nee, ich finde, du hast, jetzt mal ganz im Ernst, Olli, finde, du hast ein bisschen recht. Das Problem ist nur, ich habe mich über Jahre ja wirklich durch teilweise, ja, ich weiß ja nicht selber, ich bin ja letztlich nur eine Marionette von viel größeren Medienfiguren, die mich dann in so eine Rolle reingedrängt haben und teilweise mich zu einer Marke aufgebaut haben, die jetzt wirklich, wo ich sagen muss, dass sie im Grunde mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun hat. Und ich überlege da auch juristisch gegen vorzugehen im Nachhinein. Weil ich bin in so einer Ecke gelandet, wo ich so ein zynischer Ironiker geworden bin, von Leuten gemacht wurde, die ich aber gar nicht eigentlich, ich bin ja so eigentlich gar nicht, du kennst mich doch. Ich weine viel, nicht nur in Küchen, sondern auch außerhalb vom Podcast. Und ich finde diese emotionale Zugänglichkeit, du hast schon recht, aber in meinem Format, zum Beispiel beim ZDF Magazin, gibt es das nicht her, wenn ich aber...
Ich weiß, dass es da nicht... Aber das ist, ich erwarte auch gar nicht von dir, dass du hier mit deinen offenen Gefühlen offen umgehst. Jeder hat eine eigene Grenze.
Und stell mal vor,
aber manchmal manchmal geht es mir, glaube ich, darum eher tatsächlich, auch wenn man mal emotional ist und so hier, dass wir unser Konstrukt, was wir jahrelang sehr gut immer fahren, und das haben wir immer mal gehabt, so eine Saison, die wir manchmal aufbrechen, die wir in irgendwas ernst sagen. Und manchmal ist das wichtig, dass man das tut. Dass man auch mal ausbricht und dass ich was Persönliches erzähle, was ich auch nicht jede Sendung erzähle. Und du auch nicht. Und ich würde dich auch nicht dazu drängen. Aber was ist ja nun mal
was soll ich denn persönlich,
du kennst jetzt zum Beispiel meine
Was soll ich denn persönlich erzählen?
Du sollst jetzt gar nichts erzählen. Aber wenn das mal rauskommt manchmal, du kennst ja mein Privatleben oder auch zum Beispiel. Oder wenn der eine mal Lust hat, dann ist das nicht schlimm, wenn wir sowas mal machen. Auch wenn wir uncool wegkommen und Leute nicht auf ihre Pimmelwitz-Kosten kommen, die wir aber auch schon ganz lange nicht mehr so.
Pimmelwitze machen wir im Grunde genommen eigentlich gar nicht mehr.
Also machen wir eigentlich gar nicht
seit 20 Minuten.
Aber ich wollte auch eigentlich gar nicht. Wie kommst du jetzt überhaupt da drauf? Willst du überhaupt? Wir haben gerade die Sendung, was quatschst du hier gerade?
In jedem Fall, in der letzten Sonntagssendung war das wirklich sehr emotional und da hast du wirklich mal die Hosen runtergelassen. Und ich überlege ein Thema, wo ich ähnlich
viel... Ich hab doch gar nicht die Hosen
runtergelassen. Nein, aber so wirklich so echte glühende Leidenschaft und wo man wirklich in meine Seele reingucken kann. Und du hast natürlich recht. Das ist natürlich, ich bin in so einer komischen Rolle. Das habe ich vielleicht auch nicht anders gelernt. Also ich komme ja aus dieser komischen Late-Night-Schulwelt und habe da jahrelang verbracht.
Und das machst du sehr gut so. Du musst auch gar nichts anderes machen. Wir sind ja hier in unserer komischen Konstellation. Du musst ja leider mit mir. Du bist ja an mich gekettet auch. Und ich habe manchmal emotionale Anwandlungen. Und die sind auch nicht immer vorher durchdacht oder sonst was.
Naja, das vielleicht ist es ganz gut, wenn es einen gibt, der sich ein bisschen unter Kontrolle hat und der andere, der sich eben nicht so unter Kontrolle hat.
Und aber ich habe auch das Gefühl, dass ich auch manchmal die Kontrolle habe und aufpasse, dass du nicht zu weit hinausgleitest. Es ist alles gut, wie es ist. Ich will es auch gar nicht weiter...
Wird das jetzt hier so, so ein Dominanzding wird das jetzt? Oder wie willst du Kontrolle? Willst du
eine
Lackjacke anziehen?
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe letztens einen Kollegen auf der Arbeit, ein älterer Kollege, der hat eine Lackjacke an. Und ich dachte, der hat im Kostümfundus irgendwie reingegriffen, sich eine Lackjacke angezogen. Und sag, ich will den Namen jetzt nicht sagen, sonst ist Frank irgendwie sauer. Frank ist die absolute Legende. Frank ist einer meiner... Also wir kennen es schon sehr lange. Frank ist unser Teleprompter-Mann. Frank ist beim ZDF-Magazin. Ich brauche keinen Text natürlich, improvisiere eigentlich im Grunde genommen alles. Aber ich brauche immer einen, der mir über den Teleprompter einfach ein paar motivierende Botschaften während der Sendung schickt. So, du schaffst das oder du siehst gut aus und so. Und das macht Frank. Und Frank ist eine absolute Fernsehlegende. Und Frank macht den Teleprompter. Ich glaube, für alle Leute, die im Fernsehen Teleprompter lesen, die werden von Frank bedient. Der ist im Grunde genommen, ist ja so eine Art Strippenzieher tatsächlich der Großen und Mächtigen. Wenn du irgendjemanden siehst, Gottschalk zum Beispiel, Heidi Klum, wer auch immer einen Teleprompter im Fernsehen liest, ist meistens in den Händen von Frank. Und Frank kam letztens aus der Regie und hat eine Lackjacke an. Und ich dachte, der kommt aus der der kommt aus dem Kostüm und wird Dreh jetzt noch mit Frank. Und dann sagt, es ist eine Privatjacke. Da wusste ich erst gar nicht, was ich sagen soll.
Warum?
Eine Lackjacke. Hast du schon mal jemanden mit einer Lackjacke? Frank ist jetzt so Anfang 40, würde ich sagen. Der hat eine Lackjacke angehabt.
Jeder macht seine modischen Steps. Wer weiß, wo es dich noch hinvertreibt.
Aber in die Lackjackenecke würde es mich, glaube ich, nicht reintreiben. Weiß ich nicht. Aber ich relativ weit, ich bin eher so in die Furry-Ecke. Guck mal, ich habe einen Wollpullover an, schon zweiten Tag heute. Und ich finde ihn richtig kuschelig und gemütlich. Ich fühle mich, so ein Wollpullover-Welt ist gerade draußen irgendwie. Du bist auch wollig heute. Grade.
Wolli ich Schulz. Diesen Pullover, den habe ich wirklich seit 15 Jahren, den gibt es auf Stories von mir, also auf Fotos von mir, über 10, 12 Jahre her. Ein Norweger, original Norweger, der wirklich unverwüstlich ist. Haben wir auch schon mal thematisiert. Ja. Lass mich kurz eine musikalische Sache thematisieren. Und zwar möchte ich kurz euch ein paar Songs auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. Eine Band aus Aachen, die sich 1993 gegründet hat und die ich sehr geliebt habe, heißt Pale. Und Pale hatten sich eigentlich aufgelöst. Sind beim Grand Hotel Van Cleef mit einer wahnsinnig tollen Platte erschienen und ich habe viele schöne Erinnerungen an diese Band und an die Bandmitglieder und ich kann mich daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Es war auf dem Berlinova-Konzert 2004 und Holger Kochs, der Sänger der Band, hatte gerade einen Song gesungen und ich liebte diese Platte, die sie damals gemacht haben. Feinster, schönster Emo-Pop, den ich euch immer noch empfehlen kann. How to Survive Chance heißt die Platte und ich habe die ultra aufgehört. Das war der Sommer, in dem auch noch eine Jimmy Eat World, glaube ich, rauskam, die Bleed American. Und das waren so die Platten, die ich die ganze Zeit gehört habe. Und Pale haben sich irgendwann aufgelöst. Und jetzt habe ich mit Bedauern die Nachricht erhalten oder gelesen, sagen wir nicht erhalten, sondern gelesen, dass Christian Dang, der Gitarrist, vor einiger Zeit gestorben ist, was mich sehr traurig gemacht hat. Ich kannte ihn nicht gut, aber wir sind uns eine Zeit lang immer begegnet, haben zusammen auf Festivals gespielt. Holger und Stefan Kochs, die beiden Brüder und auch den Bassisten Hilly, genau, an die erinnere ich mich nicht. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen und Christian Dang ist leider gestorben, war einer der Hauptsongwriter der Band und hat auch teilweise die Songs mitgesungen oder auch ein paar Songs alleine gesungen und jetzt haben sie ihm zuliebe und nach einer ziemlich schweren Zeit, die sie hatten, tatsächlich nochmal Songs aufgenommen und die muss ich unbedingt auf die Liste tun. Hört euch bitte mal Pale an, hört euch Goodbye Trouble an, hört euch You Wanna Be So Good an und den Song Bigger Than Life, der, glaube ich, Christian gewidmet ist. Und ganz liebe Grüße an die Jungs vom Pale. Und eine tolle Band. Und ich bin ganz froh, dass die nochmal gerade wieder Musik machen, auch wenn die Umstände nicht so schön sind. Schön, Holgers Stimme zu hören nochmal. Und ich fand die immer unfassbar talentiert und toll. Und finde es, wie gesagt, schön einerseits und andererseits sehr traurig, diese Nachricht zu hören. Ganz liebe Grüße Richtung Pale.
Und wo wir beim Thema traurige Nachrichten aus der Musikwelt sind, ich habe sie noch getroffen bei Inas Nacht. Da sind sie aufgetreten, auch eine deiner leidenschaftlichst verehrtesten Bands. Der Keyboarder von Wander.
Ich mag die sehr gerne, Wander.
Der Keyboarder von Wander, Christian Hummer, ist auch verstorben. Nach langer, schwerer Krankheit hieß es. Und das ist natürlich auch echt wahnsinnig tragisch, so wahnsinnig jung zu sterben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie das geahnt haben, ob das irgendwie mitschwang beim Aufnehmen des Albums, was jetzt rausgekommen ist. Aber ich würde mir gerne den Song wünschen, den sie, und auf die Fidi und Bumsi-Playlist tun, den sie bei Inas Nacht auch gespielt haben, weil der irgendwie zur Situation passt, in der sich diese Band befindet. Wanda und eine Gang und da auch Shoutout, liebe Grüße und
also ja, liebe Grüße. Und wir machen kurz Pause. Und dann haben wir noch einige Sachen. Wir müssen heute
Dr. Wimmer, wer hat Nord Stream 1 und 2 in die Luft gesprengt? Das müssen wir auch noch besprechen.
Das kann ich dir sagen.
Ja, verrat's noch nicht. Ich weiß es auch.
Cliffhanger.
Ich weiß es auch.
Also, bis gleich, Leute.
Bis gleich.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, das bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way.
Fest und Flauschig ist hier, hallo.
Das ist Fest und Flauschig mit den alten Arno-Dübel-Gags. Aber man kann nichts sagen. Ich muss immer noch lachen, wenn ich ihn höre. Er ist, ich hoffe, dass er so wie die Zitronenjette oder so eine Kultfiguren heißen, irgendwann, wenn er nicht mehr auf diesem Planeten wandert, dass er dann so eine Statue kriegt, so eine kleine.
Das würde ich wo er immer in Elmshorn, nee, nicht in Elmshorn. Eigentlich vielleicht doch gerade in Elmshorn.
Vielleicht hat er es ganz am Ende seines Lebens doch nochmal nach Elmshorn geschafft.
Wenn es nur als Bronzestatue ist. Olli, ich habe Erstmal habe ich mir gerade Snacks geholt. Also Triggerwarnung, habe ich auch ganz viele Nachrichten bekommen, dass wenn wir uns im Podcast streiten, wenn es lauter wird, wenn wir rülpsen, was essen, wir sollen Triggerwarnung sagen immer. Aber ich weiß ja gar nicht, was, also es triggern, Leute sind getriggert von so weirden Sachen.
Ja, das von vielen.
Also ist nicht auch der Name Fest und Flauschig in unsere beiden Hackvisagen, ist das nicht schon Triggerwarnung genug eigentlich?
Heißt die Sendung heute vielleicht Triggerwarnung einfach?
Triggerwarnung.
Die große Triggerwarnung.
Ja, oder
die große Triggerwarnung von 1967, als Helmut Schmidt in der Nacht die Bundeswehr angerufen hat und gesagt hat, Jan und Olli bauen wieder richtig Scheiße heute. Ihr müsst auf alle Fälle der Nation Bescheid sagen, Fest und Flauschig, wenn übel.
Helmut Schmidt wendet sich ans Volk, der Bundesinnenminister.
Triggerwarnung. Fest und Flauschig
meine Damen und Herren,
ist unhörbar.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die neue Ausgabe von Fest und Flauschig gilt eine bundesweite Triggerwarnung.
Das Bundestriggeramt. Wir lachen, aber es ist, weißt du, ich habe übrigens...
Leute schreiben,
Achtung,
ihr habt gar keine Ahnung.
Nee, Medientheorie, pass auf. Medientheorie. Früher, als die Gatekeeper noch aufgepasst haben, welche Informationen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, also als Informationen noch redaktionell kontrolliert oder bearbeitet wurden, bevor die auf die Öffentlichkeit losgelassen wurden, da gab es diese Triggerwarnungen auch, und zwar in ethischen Diskussionen, in Redaktionsrunden oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab es Rundfunk, oder gibt es immer noch Rundfunkräte, die gesagt haben, ey, so eine Scheiße könnt ihr echt nicht machen. Das interessiert halt heute keinen mehr. Deswegen müssen diese Sachen on-air, also bei Veröffentlichung passieren, weil einfach alles rausgeblasen wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Deswegen gibt es Triggerwarnung. Also ich kann das schon nachvollziehen. Die Triggerwarnung ist quasi ein Symptom des Medienwandels, weil es keine Gatekeeper mehr gibt, die sich Informationen mal angucken, bevor sie die auf die Leute loslassen und sich vielleicht mal fragen, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu crazy und zu krass für eine Nachrichtensendung? Dazu kurz eine Anmerkung. Hast du mitbekommen, dass Ingo Zamperoni diese Woche, nachdem die Ärzte schon in den Tagesthemen waren und irgendwie letztens Alina Buten Headspin gemacht hat zum Beginn der Sendung, dass Ingo Zamperoni diese Woche in einem Astronautenanzug im Tagesthemenstudio stand?
Warum?
Ja. Weiß ich nicht. Bedeutet das, wenn jetzt seriöse Sendungen anfangen, Quatsch zu machen?
Die wollen das aufzulockern, aber ich weiß auch nicht, also es gibt so Sachen, die will ich eigentlich immer in seinem festen Bestand so sehen, wie ich sie kenne. Und die Tagesschau, da stört mich schon jede Veränderung am Bühnenbild, ehrlich gesagt. Ich will, dass dann Menschen möglichst geschlechtsloser Persönlichkeits... Also eigentlich ein Mensch, der jenseits von allen Geschlechtern und von jeder Persönlichkeit einfach nur mechanisch vorliest, so wie Judith Rakers mir das vorliest und dann einfach mich informiert und man nichts weiter sieht. Ich fand das immer gut, dass es so war und das soll auch so bleiben.
Das ist ja die Tagesschau. Die ist ja immer schon so vom Style ein bisschen anders bei den Tagesthemen. Unvergessen Hans-Joachim Friedrichs, der große Mr. Tagesthemen. Es ist keine Zeit der Superlative und man darf sich mit keiner Sache gemein machen. Nicht mal mit dem Astronautenanzug in den Tagesthemen. Ich gucke mir das an und denke so, ich verstehe, warum ihr es macht, aber ich weiß nicht, ob das so langfristig eine gute Idee ist für eure Sendung, also für die Credibility eurer Sendung.
Keine Ahnung, ich habe es zum Glück nicht gesehen. Was in den Tagesthemen, ja?
Es ist ja die Sendung, wo auch die Ärzte mal aufgetreten sind, was wirklich für alle Beteiligten eine absolute Lose-Lose-Situation war. Also wirklich.
Ja.
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 Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Naja, müsst ihr alle sehen, ne? Wir können nur Impulse geben und unser Maul uns zerreißen.
Wir können das ja nur mal als Leitplanke, mal so als akustische Leitplanke einfach mal so hin, mal so sagen. Vielleicht ändert sich ja was, vielleicht aber auch einfach nicht, aber wir haben das weiter im Blick genauso und da wollte ich mal kurz mit dir drüber reden. Dr. Wimmer, sagt dir Dr. Wimmer was?
Dr. Wimmer klingt wie ein Charakter aus dem Loriot-Film.
Dr. Wimmer ist der Kultarzt, das ist der quasi, der channelt, der hat es geschafft, quasi das Beste aus Eckart von Hirschhausen, Finn Kliman, Oliver Geissen und sich selbst zu extrahieren und dann eine neue Kunst...
Und das Wimmer-Buch hat er, das Wimmer-Buch
Nein, rausgebracht. Dr. Wimmer ist der neue Moderator der NDR-Talkshow mit Bettina Tietjen. Und da richte ich an dieser Stelle auch mal an Bettina. Pass bloß auf, mit wem du Sendungen moderierst. Weil Dr. Wimmer, und das ist rausgekommen bei Übermedien, habe ich das gelesen, letzte oder vorletzte Woche in einem sehr langen Beitrag. Übermedien ist das Portal von Stefan Niggemeier hauptsächlich, der sich hochgearbeitet hat vom Spiegel zur Süddeutschen Zeitung, glaube ich. Dann
von und der jetzt FAZ. Sogar seinen eigenen Blog hat. Der sich hochgearbeitet hat vom Spiegel zum eigenen Blog.
Genau. Also Übermedien ist wirklich eine tolle Seite und da habe ich das gelesen. Und
Das fand ich recht interessant, weil mir ist Dr. Wimmer immer nur so am Rande aufgefallen. Ein junger, guck mal, google mal Dr. Wimmer.
Ich sehe ihn.
Ein junger, hübscher Arzt, 39 Jahre alt.
Und das ist der neue Moderator.
Das ist der neue Moderator in der Talkshow. Das Ding ist aber, Dr. Wimmer ist, und da jetzt wird es nämlich ein bisschen spicy, Dr. Wimmer, das hat Übermedien ausgebuddelt, macht neben seiner Tätigkeit beim Öffentlich-Rechtlichen von uns allen Finanzierten, und Dr. Wimmer, das hat Übermedien aufgedeckt, hat wirklich einen ganzen Sack von Nebentätigkeiten, hauptsächlich in der Gesundheits- und Pharmabranche, ist das Social-Media-Maskottchen der Techniker-Krankenkasse, macht aber nebenbei auch Arztberatungs- oder hat bis vor kurzem Arzt...
Und lacht auf jedem Bild.
Ist irgendwie Monika Iwankan auf Mindshift zu sehen und so. Also ist so ein, wirklich so eine Mischung aus, was Eckhard von Hirschhausen sich nicht getraut hat, aus ethischen Gründen.
Ja. Dr. Aber Wimmer. Ich bin ehrlich gesagt, ich mag den jetzt schon nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich finde es scheiße, dass du ihn mir gezeigt hast, weil ich sofort eine Abneigung gegen den Typen habe. Der sieht aus wie der feine Bruder von William Dafoe, ohne diese ganzen Gesichts... Also der sieht mir zu glatt aus, bei dem läuft zu gut, der macht mir zu viel auf Verständnis auf, mir geht's gut, bei mir läuft's gut, da ist mir zu wenig Schattenseiten, jetzt schon. Fernanalyse Olli Schulz, Dr. Wimmer, nee, er ist mir zu glatt, bei dem läuft's zu gut.
Und jetzt ist nämlich folgendes, weil du weißt ja, der NDR ist gerade so ein bisschen, der gerät so ein bisschen ins Trudeln. Eigentlich, also ich als Radio Bremen Kind sowieso immer schon eine tiefsitzende Abneigung gegen den NDR. Du ja eigentlich NDR sozialisiert im Grunde genommen. Der Norddeutsche Rundfunk ist ja dein Sender eigentlich.
Ich bin gerade auf der Seite von Dr. Wimmer und der hat einen Chat, wo man mit ihm schreiben kann. Hi, schreibe ich jetzt zurück. Hi. Johannes schreibt. Quack, geh mal auf die Seite drwimmer.de.
Man kann ihn mit dem schreiben? Jetzt?
Um diese Zeit? Jetzt gerade um. Er schreibt sofort. In der kalten. Aber das ist, glaube ich, ein Automatismus.
Meinst du? Nein, das glaube ich nicht. Der wird da sicher selber sitzen. Dr.-wimmer.de? Ja.
Dr. Wimmer in einem Wort.
Nee, das ist Zahnarztpraxis Dr. Ralf Wimmer. Das ist was anderes.
Nee, ich schick's dir. Ist das nicht der Doktor, den ich meine? Dann
Johannes Wimmer heißt der.
Ja, warte mal. Geh mal auf die Seite, auf der ich hier gerade bin.
Ja, guck ich mir mal an. Da, ich sehe eine SMS, kommt an. Warte, Achtung.
Dr.-wimmer.de.
Ach, ausgeschrieben, Dr.-wimmer.de. Dr.-wimmer ist eine Zahnarztpraxis. Da bitte nicht drauf gehen. Schön, dass du da bist. Wimmer mir was. Ach du Scheiße.
Wimmer mir was, genau. Was
direkt reingeschlagen, hat sich selbst schon zum Verb gemacht, Alter. 39 Jahre alt, schon sein eigenes Verb.
Wimmert. Es wimmert.
Ey, das
schon.
Erwartet dich in meinem 39-Tage-Coaching selbstbewusst durchs Leben. Und warum moderiert er jetzt die NDR Talk? Ich meine, er sieht nicht wesentlich seriöser aus als der junge Jörg Pilawa.
Der ist hier Coach oder was? Persönlichkeitscoach.
Der ist Persönlichkeitscoach.
Und macht.
Warum muss
das finde ich nicht okay, dass der jetzt so eine seriöse Sendung
moderiert. Und das ist das Ding.
Kollege darf ja auch nicht das Heute-Journal moderieren, obwohl der, weißt du, und der ist auch Persönlichkeitscoach. Ja, genau. Und ich meine, der ist auch Persönlichkeitscoach.
Ja, aber was ist denn mit den öffentlich-rechtlichen Sendern los? Gibt's denn keine seriösen Journalisten da draußen, die nicht nebenbei noch Personal Coach sind oder für die Pharmaindustrie irgendwelche Werbung machen? Warum wird denn, und es ist nämlich Folgendes passiert. Jetzt hat Übermedien mal ein paar Fragen gestellt an den NDR und dann kam raus, dass der eine Werbung für die was sagt der NDR? Ich zitiere, warte. Genau. Ach scheiße, jetzt habe ich das Zitat verstanden. Also der NDR sagt, es gibt keinen Interessenkonflikt. Dann aber ein bisschen nachgedacht und dann haben sie ihn doch entbunden von der Moderation von allen Themen, die mit Thema Gesundheit zu tun haben. Also diese ganzen Ärztemagazine macht er nicht. Er macht jetzt also Unterhaltung und ich finde es, also ganz ehrlich, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn wir bei Spotify eine Merch-Kollektion machen würden, fände ich irgendwie schon irgendwie nieder. Weiß ich nicht.
Und wenn er jetzt schon anfängt mit Wimmer mir was, dann dauert es nicht mehr lange, bis er T-Shirts macht, wo drauf steht, Everybody is a Wimmer Baby oder sowas. Echt jetzt. Vorsicht mit Leuten, die anfangen, sich selbst zu verkulten. Echt jetzt.
Vor allem okay, mit 39, also das, der moderiert auf jeden Fall die NDR Talkshow und ich würde mal an dieser Stelle sagen, ich gucke mir das mal noch ein bisschen an. Und wenn, du bist ja auch, wir haben beide eine gewisse Zuneigung, das weiß ich aus privaten, vielen langen, nächtlichen privaten Gesprächen, eine gewisse Zuneigung auf vielen Ebenen zu Bettina Tietjen. Und ich sag dir das, wenn das irgendwie, sag ich jetzt mal hier ganz offiziell, wenn Dr. Wimmer irgendwie die Credibility von Bettina Tietjen beschädigen sollte, nur ein bisschen, dann fahre ich eigenhändig nach Hannover und hol den Typen da raus. Und dann wird er, dann bis er wimmert, sag ich mal. Bis er am Wimmern ist am Ende.
Hättest du damals noch, als Tietjen und Hermann zusammen moderiert haben, gedacht, dass Eva Hermann von den beiden diejenige sein wird, die verrückt wird? Was hättest du dir denn gedacht?
Also, ich meine,
ehrlich, nicht böse. Ey, ich liebe Bettina Tietjen auch. Aber wenn man einem gesagt hätte, ein Jahr bevor dieser Skandal damals war, und einer gesagt
hat,
eine von beiden wird verrückt, haut ab irgendwie, macht so einen derben Propaganda.
In Kanada. Colonas Dignidad.
Genauso mit sympathisiert mit Reichsbürgern und fängt an, in autonomen Sphären das Weltbild neu zu erklären. Wer hätte so gedacht, von beiden ist es? Tietjen oder Hermann? Hand aufs Herz.
Ja, aber Bettina Tietjen, die lebt diese Seite ihrer Persönlichkeit aus beim Camping. Die hat eine Campingsendung.
Ja. Ich dachte, du wolltest sagen, die lebt das beim Sex auch.
Nein, Bettina Tietjen hat eine Campingsendung. Da habe ich letztens Aki Bosse gesehen. Aki Bosse war da, Aminata Belli. Und das war mir gar nicht klar, wie viele Leute so einen Bezug zum Camping haben, dass sie bereit sind, darüber in einer 45-Minuten-Sendung mit Bettina Tietjen drüber zu sprechen, die offensichtlich auch, wenn sie nicht in einem Studio ist, immer campt. Die ist
wirklich?
Die ist ein fahrendes Volk.
Finde ich gut.
Finde ich mega gut. Und deswegen, wenn Dr. Wimmer die NDR-Talkshow oder auch nur Bettina einen Hart
krümmt. Wenn der auch nur einmal Bettina Tietjen so ins Wort fällt, wie ich dir hier im Podcast, dann gibt's richtig Ärger.
Dann fahren wir beide dahin und dann mit dem Tandem und dann holen wir den aus dem Studio raus und ziehen ihn an Nasenlöchern durch den Maschsee, ehrlich.
Das machen wir.
Das möchte ich nämlich nicht. Und Dr. Wimmer, das ist, ich frage mich, wie der NDR, gibt's denn da niemanden sonst, der das moderiert? Müssen das wirklich so von der Bild-Zeitung komplett ausverwertete Pharma-Lobbyisten sein?
Ich will mich nicht ins Gespräch bringen, aber ich habe letztes Jahr den Seestern des NDRs gewonnen. Ich habe mich gefragt, was das eigentlich für Nachfolgeangebote mit sich bringen würde.
Kommt da jetzt noch was? Ja, Herr Intendant, Herr Knut, ich habe den Seestern, ich bin's, Olli Scholz.
Ja, kommt da eigentlich noch was? Ich meine, ein Seestern ist ja für eine besonders gute Leistung. Und wenn man eine besonders gute Leistung im Fernsehen abgeliefert hat und einen Preis gewinnt, dann sollten da doch nachfolgende Aufträge kommen eigentlich. Von dem auch noch von mir sympathisierten Sender Norddeutscher Rundfunk.
Ja, oder? Ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen wie so eine Teilnahme, der Seestern ist so wie so eine Teilnahmeurkunde bei den Bundesjugendspielen. Der WDR, der NDR-Förderpreis.
Ja, lass uns nicht so viel Fernseh quatschen. Wir haben nämlich auch noch eine Rubrik, die wir mal besprechen müssen. Ich habe einen Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 2003, gar nicht so groß, aber ich würde dich bitten, mit deiner charismatischen Stimme, weil ich auch noch ein bisschen, ich werde meine Erkältung nicht so ganz los.
Oh, ist es Corona?
Nee, ich bin seit 2 Wochen verstimmt, das nervt mich. Aber so jetzt weit. Mach mal, hier ist...
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ein Hund namens Beto.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Wow. Olli Schulz hat wieder recherchiert in der Welt der Tiere und eine tolle Geschichte gefunden.
Ja, das ist mir wirklich zufällig zugeflogen diesmal. Und es ist ein Bericht aus der Taz aus dem Jahre 2003 über ein erstaunliches Tier. Ich habe keine Ahnung, ob es noch lebt, das müsst ihr uns sagen. Lies doch mal vor,
bitte. Ja, und ich sag direkt, weil wenn die Taz jetzt Urheberrechtsbedenken anmeldet, wenn wir einen ganzen Artikel aus dem Taz-Archiv vorlesen, in der Sendung hier bei Spotify in der Privatwirtschaft. Olli Schulz und ich, wir sind beide unter unseren beiden Tarnnamen Kai Diekmann und Dr. Matthias Döpfner seit Jahren zahlende Mitglieder der Taz-Genossenschaft. Wir haben, glaube ich, ein genossenschaftliches Recht, einmal im Jahr in einem bundesweit ausgestrahlten Podcast einen Taz-Artikel vorzulesen.
Und ich würde mal sagen, dass selbst in der Taz keiner mehr von diesem Artikel irgendetwas weiß, weil er sehr klein ist, aber doch bemerkenswert und es verdient hat, nochmal hochgeholt zu werden.
Also, hier kommt er. Überschrift: Futterneidisch. Die Hydra von Mallorca. Als Mallorca-Urlauber kürzlich im Eingangsbereich ihres Hotels, direkt zweite Zeile.
Schreibfehler.
Hotels. Nochmal. Als Mallorca-Urlauber kürzlich im Eingangsbereich ihres Hotels auf eine Kapuzennatter mit 2 Köpfen stießen, trauten sie in den Augen kommen. Warum hat er denn eine Kapuze auf? Da würde ich mich als allererstes fragen. Merch von Bushido.
Metal-Fan. Ja.
Inzwischen lebt die skurrile Schlange in einem Terrarium des Marinelands bei Palma de Mallorca. Dort wird sie von Biologen eingehend untersucht. Erste Ergebnisse: beide Köpfe sind vollständig entwickelt und reagieren unabhängig voneinander. Die Podcast-Schlange. Ja, mein Gott. Was für eine. Ey, Spotify direkt ein Exklusivdeal an Land.
Ja, genau. Mein Gott, sparst du Geld?
Auf der Jagd. Ja, wie ist das vertraglich?
Du musst ja nur einen zahlen. Nur 2 Köpfe.
Weiß ich nicht. Hat jeder Kopf ein eigenes Management? Stell dir mal vor, wir wären 2 Köpfe, aber 2 Personen.
Wir sind siamesische Zwillinge.
Deinem Management würde ich jetzt nicht zu tun haben wollen, du mit meinem nicht. Wie würden wir das regeln? Wie würde Spotify zahlungsmäßig das machen?
Wie könnten wir geheime Verhandlungen vor dem anderen führen? Echt jetzt? Gute Frage. Lass uns nicht, sonst
kriegen wir auch dafür. Ja. Entschuldigung. Es gibt einen Ordnungsruf. Wie Beatrice von Storch immer. Die kriegt immer Ordnungsrufe. Selbst beim Fressen machen sie sich so Konkurrenz. Also auf der Jagd werden sie zu Rivalen. Sie fauchen sich gegenseitig an und beißen einander sogar. Dumm. Selbst beim Fressen machen sie sich Konkurrenz. So kommt es vor, dass ein Kopf dominiert und die Beute verschlingt, während der andere seine ungestillte Fresslust an einem Stein befriedigt. Erst ab der Speiseröhre teilen sich die beiden einen Körper. Unter 10.000 Schlangengeburten tritt ein solcher Fall nur einmal auf, erklärt Wissenschaftlerin Gloria Fernandez. Wie Experten herausgefunden haben, können zweiköpfige Schlangen bis zu 20 Jahre alt werden. Wie finden die das heraus? Sitzen die daneben und warten? Wir finden das Experten heraus.
Aber es wären jetzt fast 20 Jahre.
Wir wünschen der Hydra von Mallorca alles Gute und einen harmonischen Weg durchs gemeinsame Leben. Und einen harmonischen gemeinsamen Weg durchs Leben.
Also, ja, das war es auch schon. Das war die kleine Rubrik, aber ich finde das irgendwie doch ziemlich erstaunlich.
Total süß. Das war
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Wow.
Ja, ich frage mich, das wäre eigentlich doch, das ist so ein Text, der wäre bei der FAZ, wäre das so ein Fraktur-Berthold Kohler. Macht mal so ein Frakturding vorne, so ein genialer, lustiger Text. Hast du eigentlich jemals dir über die Struktur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Gedanken gemacht? Das ist ja so eine Herausgeberzeitung. Die hat so fünf Herausgeber und die schreiben im Grunde genommen nicht. Jürgen Kaue, mit dem, das hat mal mein Interview abgesägt, weil ich irgendwie schlecht über Hegel geredet habe. Da habe ich ein Interview geführt mit einem, weiß ich jetzt gar nicht, mit einem Journalisten, Namen vergessen. Nee, ach Quatsch. Das habe ich bescheuert. Ich glaube, es ist Demenz. Mit dem Journalist fällt mir gleich wieder ein. Und dann ist das Interview nicht erschienen. Und der ist ein Herausgeber, Berthold Kohler, der macht immer so lustige Stücke, die man dann liest und denkt, die sind überhaupt nicht lustig. Aber vielleicht ist das immer heraus. Also, das ist so eine Loge, die FAZ führt. Und ich glaube, die Autorinnen und Autoren, die Redakteurinnen und Redakteure, die sind eher sowas wie, die sind so Statisten oder Komparsen. Im Grunde genommen ist es eine Herausgeberzeitung. Und da wollte ich dich mal fragen, weil ich habe das mit meinem Management kürzlich besprochen. Wir sind ja jetzt neu nach der Sommerpause zurückgekommen bei Spotify im neuen Konzept. Ob wir nicht auch mal so ein Herausgeberrat, weil wir als im Grunde genommen die FAZ unter den Podcasts ja so eine Art auch Autorität haben, damit wir das...
Also, dass wir der Podcast der Podcasts werden.
Nein, dass,
also
dass wir so ein Herausgebergremium, sowas wie ein Aufsichtsrat mit berühmten Medienpersonalities. Also zum Beispiel das Pferd von Stefan Aus darf da mitmachen oder der Friseur von Giovanni Di Lorenzo. Also Leute, die irgendwie angebunden sind an die Top-Entscheider der Medienwelt, die aber auch ein bisschen unseriös sind und die so ein bisschen als Herausgeber über unseren Podcast wachen.
Finde ich nicht so gut. Ich glaube, das wird zu machtinternen Spielchen kommen. Und
ja, aber deswegen macht man das doch. Also das ist das Schöne, damit, wenn man nichts berichten kann, was in der Welt los ist, dass man immer noch als Medium auch Berichterstattungsgegenstand werden kann. Und ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich kein Thema für die Medienspalte, außer vielleicht die Medienspalte von Tag 24 in Dresden.
Genau. Ganz liebe Grüße.
Was ist da kein Thema? Naja, müssen.
Mir hat ein Hörer einen Vorschlag gemacht und so sehe ich das auch. Wir sollten absolute Kontrolle über unseren Podcast immer behalten. Nach diesem Vertrag, den wir jetzt haben, werden wir wahrscheinlich aufhören. Und dann sollten wir trotzdem die Marke Fest und Flauschig weiterlaufen lassen. Ja. Das heißt, den Podcast an zwei Leute übergeben, aber dass wir immer noch einen Anteil des Geldes behalten. Ja, hier hat jemand zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir Sarah Kuttner und Katrin Bauer feiern. Hier genau. Wäre es nicht eine gute und innovative Idee, Fest und Flauschig nach eurem Vertragsende zu vererben, quasi eine Übergabe an alle PodcasterInnen. Kuttner und Bauerfeind würde ich würdige Erben finden. Der Clou, ihr hättet zum Beispiel 8-mal im Jahr das Recht, den Podcast unangekündigt zu kapern und mal wieder eine Folge zu machen.
No, das ist Gruppen, das ist dynamisch, also nichts gegen Katrin Bauerfeind, aber ich finde, das ist...
Ja,
aber ich finde, das ist das ist keine gute Idee. Ich habe bei HR3 mal moderiert und da hatte der alte Kultmoderator des HR3 Morgenshow, Jörg Bombi Bombach, immer das Recht, wann er wollte, der war echt der Chef von HR3, aber wenn er Bock hatte, ist er einfach reingekommen und hat gesagt, heute moderiere ich mal eine Sendung.
Das ist so wie Günter Netzscheid, der sich beim Fußball selber eingewechselt hat, als Trainer. Das
jetzt damals. So erzähle, mit mir ist die Absurdität bewusst, dass er quasi vielversprechende, vielversprechende jungen Moderatoren bei HR3 angefangen haben. Und wenn Jörg Bombi Bombach Bock hatte und kein Bock mehr auf Chef sein, hat er einfach einen Tag selbst moderiert. Und das Schlimme, weil er halt so ein Kultmoderator war, wie Carlo, der ist eigentlich der Carlo von Tiedemann von Hessen. Und weil er so ein Kultmoderator war, hat er halt jedes Mal, wenn er dann on air kam, von allen Hörern die E-Mails kam, endlich Bombi wieder! Und dann musst du wieder 2 Wochen dir einen Wolf moderieren, bis du so ein Viertel Akzeptanz bekommen hast von den Leuten. Und dann kam halt Bombi wieder und hat's ja kaputt gemacht. Also auch eigentlich ein richtiger Dick-Move. Und das, bei HR3 war das wirklich in den Redaktionsräumen so. Das war wirklich so. Ja. Dass in den Redaktionsräumen hingen von allen Redakteurinnen und Redakteuren, also auch Leute, die eigentlich gar nicht vor dem Mikrofon waren, die hatten alle vom HR-Fotografen in HR3-T-Shirts Fotos machen lassen und hatten alle irgendwie Autogrammkarte und Poster von sich. Und das Team von HR3, was du da in Arbeitsklamotten immer jeden Tag gesehen hast, hing in großen Postern an der Wand, in der Flure von HR3. Und man musste, wenn man rausgelaufen ist und bei den Hörern war, auch immer so ein rotes HR3-T-Shirt anziehen. Und ich habe immer gedacht, so ein bisschen fühlt sich das wahrscheinlich in Nordkorea an. Nur, dass in Nordkorea die Laune wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Und nicht an da ein Bombi reinkommt. Und auch
mal also, lass mich auch mal machen. Ja, mal Lust
und bei HR3, ich werde es nicht vergessen, bei HR3 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Sushi gegessen, mit Mitte 20.
Da ich habe das erste Mal Sushi gegessen mit dem Bassisten von Manowar. Das ist kein Witz, weil er wollte jetzt in den Sushi-Tempel gehen, der in Hamburg war. Und da habe ich, und ich hab's gehasst, weil ich damals noch keinen rohen Fisch mochte. Ich habe mich da langsam erst rangeführt, aber das war das erste Mal, dass ich sowas in den Mund genommen habe. Joey DeMaio war tatsächlich neben mir. Und er meinte, jeder Happen gibt dir voll Kraft und hat dann angefangen, dass ihm das voll die Energy gibt. Und aber
ja, vor allem Quecksilber und Blei gibt dir jeder Happen, wenn du Lachs isst.
Ja, ich möchte heute am Ende der Sendung noch eine ganz kleine...
Wieso am Ende der Sendung? Wir haben noch gar nicht über Nord Stream gesprochen.
Ach, darüber wollen wir auch noch reden, natürlich.
Wer dahinter steckt. Jetzt 4 Lecks, die da hat Olaf Scholz diese scheiß Turbine da, extra Fototermin mit der Turbine gemacht. Alles umsonst. Kennst du dieses dämliche Foto von ihm?
Ich kenne so viele dämliche Fotos von ihm, glaube ich, leider.
Mm. Was glaubst du, Olli? Wer war's? Wer steckt dahinter?
Ey, guck mal, das ist ja das Problem, wenn wir jetzt anfangen, darüber hier so stammtischmäßig zu reden. Nee,
lass so stammtischmäßig. Man kann einfach mal sagen, was man denkt. Schieß mal los.
Ich habe keine Ahnung, wer es war. Keine Ahnung, wirklich. Trotzdem gibt es einfach dieses verfickte Video von Joe Biden vor 7 Monaten, wo er sagt, ey, sie können sich drauf verlassen, wenn Russland die Ukraine angreift, dann wird es das sein mit Nord Stream 2 und da werde ich einen Brief und Siegel drauf
geben. Es gibt auch dieses Video von der russischen Armee und von Wladimir Putin. Also es gibt
ich bin auch noch nicht fertig. Genauso gibt es, wie gesagt, noch andere Seiten, die sagen, dass Wladimir Putin das gemacht hat, weil er sowieso damit uns endgültig
die Chance geben will. Was, wenn es die Fische waren? Was? Wenn es der Ostseekabeljau war. Was?
Grundsätzlich spricht keiner darüber, dass das vor allem auch gerade für unsere Umwelt richtig, was da gerade in die Luft geht, beziehungsweise raus an Gas verbreitet wird, sehr, sehr schädlich ist und dass es alles ziemlich scheiße ist.
Ja, und man spricht auch keiner darüber.
Aber warum hat eigentlich generell, also es ist so lange gedauert, bis darüber irgendwie, weil es ist ja schon vor 3 Tagen passiert.
Warum hat das vor allem generell so lange gedauert, bis da mal jemand auf die Idee gekommen ist, dass er
unten... Das zu sprengen.
Ja, offensichtlich, also ganz ehrlich, ich habe öfter schon gedacht, wie funktioniert das erstmal überhaupt und ist es nicht gefährlich? Und offensichtlich, jetzt kommen die Leute drauf, dass vielleicht keine geile Idee ist, einfach so unbewacht, dicke Rohre, wo Erdgas, an dem ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent dranhängt, einfach so durch die Ostsee zu verlegen, dass eventuell das vielleicht... Das nicht so eine gute Idee ist, also jetzt mal ganz grundsätzlich als Idee. Ist eine scheiß Idee. Ist eine scheiß Idee. Wir legen ein Rohr von Russland nach Deutschland und da geht dann Gas durch.
Ein Gasrohr. Ja.
Und ich frage mich auch, wenn man da jetzt eine kleine Kugel reintun würde in St. Petersburg oder in Viborg, geht glaube ich Nord Stream 1 oder so, geht in Viborg in Russland. Nördlich von St. Petersburg war früher eine finnische Stadt, die zweitgrößte Stadt Finnlands, dann 1940 von den Russen im Winterkrieg abgenommen und jetzt ist es russisch. Und wenn man da so eine kleine Kugel werfen würde, angenommen die Leitung wäre noch intakt, wann würde das bei mir im Boiler ankommen? In meiner Einzimmerwohnung? Also ist das so? Ist das dann so, das Gas, was dann da reinkommt, kommt dann irgendwann bei mir aus dem Rohr raus?
Nee, das wird doch vorher noch verteilt.
Nee, aber mit Strom kann ich das nachvollziehen, dass Elektronen sich quasi bewegen. Ja. Und das wird so weitergegeben. Aber das ist ja wirklich physisch Gas. Das ist wie wenn man da reinpupst. Da pupst man rein und am anderen Ende tausende Kilometer weit kommt der Pups dann irgendwann raus.
Scheiße, dass man mit Pups nicht heizen kann, ne? Dann könnte ich mich dieses Jahr autonom versorgen. Oh, wirklich.
Das autonome Zentrum versorgen, komplett.
Das autonome Zentrum versorgen. Ja, aber weißt du was, genau so eine Themen, wenn wir die hier ansprechen, es gibt zwei Seiten, die das behaupten, die Amerikaner beschuldigen.
Momentan, es könnte jeder sein, noch kann es jeder sein. Heute ist Sonntag, der 2.10., aktueller Stand, es könnte jeder sein. Ich habe gehört, morgen soll da ein U-Boot runter. Und ich habe auch gehört, dass je mehr Leute sich über Nord Stream 2 unterhalten, desto weniger unterhalten sich darüber, dass an diesem Wochenende, letzten Freitag, Wladimir Putin diese
vier Gebiete annektiert.
Ja.
Einfach mal so für sich.
Ist ein Cockblogger, ist ein Runterzieher, ich weiß. Lass uns über was anderes reden.
Ja, wir können ja nächste Woche uns wieder ein hitziges Gefecht liefern über irgendwas.
Ja, aber warum?
Diese Woche. Weiß ich auch nicht, habe ich nur so gesagt. Weil ich immer merke, dass das ganz gut ist. Das gibt nämlich immer richtig viel Feedback. Und das ist gut, weil die Hörerschaft muss auch mal aufgeweckt werden. Weil oft kommt auch gar nicht mehr so viel Feedback. Und dann kommt mal wieder Feedback. Dann wachen die mal wieder alle auf da in ihren bequemen kleinen
Kammern.
Weißt
du, wann ich das Gefühl habe, wann Feedback kommt? Wenn wir anfangen über. Ich habe eine Füllung. Pass auf, jetzt kommt. Was für Feedback? Ich habe auch noch eine Rubrik vorbereitet. Kannst du ja aussuchen. Erst Zahnmedizin oder erst Trödeltime?
Erst Trödeltime.
Trödeltime mit Jan und Olli. Schnacken, stöbern, suchen, finden, tauschen, verkaufen. Community, Gemeinschaft, Tee trinken, kennenlernen. Ja. Trödeltime.
Ja. Trödeltime mit Jan und Olli. Und zwar ist es heute tatsächlich eine Sache, die ich schon vor vielen Jahren einmal angebracht habe und die ein immerwährendes Problem für mich ist. Und es geht um einen antiken oder einen alten Gegenstand, der mir sehr viel bedeutet. Also jetzt ganz im Ernst, ich öffne mich emotional, ganz ehrlich. Und zwar habe ich eine alte Spieluhr, die ist 41 Jahre alt, die hing in meinem Kinderbett und die ist mir kaputt gegangen. Und zwar handelt es sich, um eine Sankyo Apfelspieluhr, die aus Japan kommt. Ich weiß nicht, warum meine Eltern die hatten, das war mal eine Zeit lang sehr angesagt. Es waren die wilden 70er, es wurde viel gekifft, wenig nachgedacht. Sankyo.
Wie wird Sankyo geschrieben? S-A-N-K-J-O?
Y-O. Sankyo Apfel. Ja. Sankyo Apfelspieluhr. Ja. Und diese Spieluhr, wenn du das siehst bei Google, bei Bilder, dann siehst du es, das dritte Bild, es ist so ein roter
Sind
Apfel.
Sind da zwei Figuren drauf?
Nein, es ist ein roter Apfel.
Mit so einer Art Schlumpfhut. Also das ist der Apfel, der Hut.
Ja. Genau, also es ist ein roter Apfel. Es ist auch dieses Gesicht. Die Spieluhr ist 40 Jahre alt und die ist mir komplett kaputt gegangen. Die ist auseinander, weil ich die einfach aufgezogen habe, auch wirklich jeden Tag aufgezogen habe. Und dann ist sie irgendwann
181 Euro.
Die ist vor vielen Jahren kaputt gegangen. Ich habe das in der Sendung schon mal erzählt. Die ist so kaputt gegangen und ich bin kein Anfänger, Feinmechanik-Anfänger. Also ich repariere auch gerne Sachen und so. Und bei Lampen, und das mache ich alles gerne selber. Und Fassungen, das ist aber so ein spezielles Ding. Und ich habe so Angst, das kaputt zu machen, weil ich möchte, dass möglichst viel erhalten ist, suche ich an dieser Stelle jemanden. Und das ist tatsächlich ernst gemeint. Ich suche jemanden, der diese Spieluhr reparieren kann. Alle Teile, alle Schrauben sind da drin. Das Band ist gerissen und die Spieluhr lässt sich nicht mehr aufziehen. Das ganze Ding spielt Schlaflein.
Da kenne ich einen, der das dir repariert, ganz ehrlich.
Ernsthaft?
Ja, ein Freund von mir ist Uhrmacher, hat gelernte Uhrmacher, der kann das bestimmt.
Ich habe auch gedacht, dass Uhrmacher am ehesten welche sind, die das könnten. Ich habe letzte Woche im Studiopublikum nachgefragt, worauf Livy, die Chef-Keyboarderin vom Rundfunk-Tanzorchester sagt, die ich glaube, aus der halb japanischen Ursprungs ist oder ein Elternteil kommt aus Japan, dass sie sagt, unglaublich. Du hast dieses Spieluhr beschrieben, weil dieser Apfel, wenn man dran zieht, dann wackelt er mit den Augen hin und her. Sieht vollkommen crazy aus. Und ich bilde mir ein, dass ich meine ersten Kindheitserinnerungen, ich sehe ein Gitterbett, in dem ich stehe als ganz, ganz kleines Kind, was noch nicht sprechen kann, und mich diesen Apfel ziehen. Es kann auch sein, dass es ein Traum ist, der erst später in meinen Kopf gepflanzt wurde. Ich habe so eine Verbindung zu dieser Uhr und ich will unbedingt, dass die wieder heile ist. Und als ich dann von dieser Uhr berichtet
habe. Weil das für dich eine persönliche, emotionale Verbindung
ist. Und dann meinte Livy, ey, du hast den Apfel auch, ich habe den Apfel auch. Also wir sind beide so traumatisiert. Offensichtlich so ein japanisches Spielzeug. Und ich suche jetzt an dieser Stelle jemanden, der mir tatsächlich.
Na, da wirst du jemanden finden, da bin ich mir
sicher. Also jetzt bitte kein Wucher und so, aber auch nicht umsonst. Ich bezahle das wirklich normal nach Arbeitsstunde.
Aber hast du nicht Angst, dann gibst du dem die Spieluhr.
Genau,
und dann baut er da eine Wanze oder eine kleine Kamera ein und sieht dich dann immer hier am Squirten vor Ex-Hamster und so. Hast du auch keinen Bock drauf, oder? Und dann macht er dann mit so einer Mikrokamera so Aufnahmen,
wie
du dir irgendwelche Sachen unter die
Vorhaut. Ich würde das vorher nochmal vom Bundeskriminalamt checken lassen, sicherheitshalber, wie alle Sachen, die ich irgendwie näher als 10 Meter an mich ranlasse. Aber
Nee, aber ich suche wirklich ernsthaft jemanden, der diese Spieluhr reparieren kann oder der vielleicht auch jemanden kennt. Und ich würde das vielleicht verbinden, auch mit einem kleinen Dankeschön. Und da frage ich dich jetzt mal, ob ich da in schon Dr. Wimmer Fahrwasser reinkomme. Wenn ich dann das als kleine Dankeschön hier bei Spotify die Firma oder den Mann, der das macht, oder die Frau bei Local Heroes vorstelle.
Na, selbstverständlich. Das ist genau das, was du machen kannst.
Oder das ist Korruption. Ist Dank,
nee, ist keine Korruption. Das ist Quid pro Quo. Da gibst du ihm was zurück, das ist doch super.
Aber ist das nicht viel zu wertvoll? Weil du weißt ja, was das hier kostet, Werbung in der Sendung zu machen.
Ja, come on. Du bist ja auch ein Typ, der manchmal hier in Geberlaune ist, ne? Du gibst ihm Obdachlosen auf der Straße auch immer einen Schein mehr, als er eigentlich haben soll, oder?
Ja, das
oder?
Stimmt. Das stimmt. Ja, nee, aber ich suche auf jeden Fall jemanden, der mir diese Spieluhr reparieren kann. Es ist alles da, alles im Ziploc-Beutel seit vielen Jahren. Und ich gucke mir das, ich laufe immer dran vorbei, liegt bei mir auf der Kommode, auch wirklich sichtbar, immer im Flur. Und ich laufe immer dran vorbei und denke, okay, scheiße, ich muss es jetzt mal machen. Ich habe schon Schwierigkeiten, das überhaupt jemandem anders zu geben. Also es ist wirklich eine Vertrauenssache. Und da suche ich jemanden, der das wirklich professionell macht.
So, das war mal wieder, weil lange nicht mehr gehört,
ja.
Den Trailer. Du kannst ihn auch nochmal abspielen.
Time mit Jan und Olli. Schnacken, stöbern, suchen, finden, tauschen, verkaufen. Community, Gemeinschaft, Tee trinken, kennenlernen. Ja. Trödeltime.
Ja. Was? Wo hast du eigentlich diese Vincent van Gogh-Spielfigur her?
Die habe ich mir bestellt.
Ist das ein lizenziert, offizielles Lizenzprodukt von der Firma? Von
nee, es ist Argentinien. Es ist nicht. Es gibt aber auch ein lizenziertes mit zwei verschiedenen Köpfen und abnehmbarem Ohr. Gibt es auch noch. Das ist die Billig-Variante. Da gibt es, kannst du bei eBay oder so gucken, gibt es so Ideas.
Juristische Frage. Ideas oder so. Wer lizenziert?
Weißt du, was ich mir auch gekauft habe? Habe ich leider in meinem Studio und nicht hier. Will Smith und Chris Rock als Figuren, wie Will Smith ihm gerade eine Backpfeife haut. Gibt es auch schon. Als wir haben die super schnell gehandelt. Und ich habe ja so einen kleinen Fetisch für Figuren, beziehungsweise Sammel. Meine Midlife-Crisis besteht aus Sammeln von kleinen Figuren, die vor allem Figuren aus der Kindheit sind. Oder aus von Bands, die ich toll fand, wie die Misfits oder Iron Maiden, Eddie oder all so ein Quatsch. Aber das hört bestimmt bald auf. Ich wollte eigentlich auch noch eine kleine Geschichte erzählen, beziehungsweise einen Song auf die Liste packen von einer Band, die gerade wieder eine neue Platte gemacht hat. Und die Platten sind inzwischen immer gut, nicht mehr so sensationell, wie sie mal waren, aber Death Cab for Cutie ist einfach eine gute Band. Und auf der neuen Platte ist ein Song, der hat einen Text, den ich auch, also die Thematik des Songs, die kenne ich sehr gut. Der Song heißt Here to Forever und er besingt in dem Song, dass er sich immer am liebsten Filme aus den 50er, 60er Jahren anguckt, um dann zu realisieren, dass jeder, den er da gerade sieht, inzwischen schon lange tot ist. Und ich habe auch eine große Faszination, beziehungsweise es macht mir Spaß, Filme aus einer Zeit zu sehen, wo man weiß, alle, die ich da gerade auf dem Bildschirm sehe, sind tot inzwischen. Habe ich neulich bei so einem Jean Belmondo-Film gehabt. Dann habe ich bei Wikipedia geguckt, wenn ich den gesehen habe, krass, da lebt keiner mehr von 1971 oder so. Ich weiß gar nicht wieso, das könnte man psychologisch überlegen, warum einem das irgendwas Gutes tut, dass man sieht, dass Menschen aus anderen Zeiten glücklich waren, wie sie waren, dass sie tot sind, dass das alles irgendwie, das gibt's ja noch gar nicht so lange, dass qualitativ gute Filme jetzt erhältlich sind aus den 60ern, 50ern, also jetzt sind die Generationen so fortgeschritten, dass man jetzt so Filme sieht und denkt, krass, die sind alle tot und der Film, so lange kommt man das noch gar nicht her und so. Und dieser Song hier, der ist, bringt das genauso auf den Punkt, das Gefühl, deswegen packe ich den noch auf die Fidi und
Bosi-Liste. Wir haben nur heute nur Songs von Leuten, die irgendwie mit Tod, wo was mit irgendwas mit Stimmt, Tod passiert. Ja. Ich möchte mich auch noch, ein weiterer musikalischer Toter, der war, oh Gott, Alter, ist ja wie bei der Oscar-Verleihung, wo immer
Coolio,
die...
Coolio, ne?
Ja, Coolio ist verstorben. Gangsta's Paradise, das war damals, als ich mit der Mighty Ducks-Jacke am Fegesacker Bahnhof gestanden habe und diesen Song gehört habe. Mein kurzer Moment, wo ich mich, ich sag mal spirituell, in die Grona-Düne reingesehnt habe, aber natürlich da nie bestanden hätte in dieser wilden Welt, aus der ein Teil meiner Familie kommt. Und das war wirklich so eine einfach mit 90er Kinder Hymne Coolio Gangsta's Paradise, weil er diese ist verstorben. 45 Minuten kämpften die Ärzte um sein Leben. Und dann ist er am Ende doch verstorben.
Ich habe eine Geschichte mit Coolio erlebt, beziehungsweise ich habe ja sehr lange als Stagehand Bühnenbau gemacht und ich habe in der großen Freiheit bei Coolio gearbeitet und ich werde das nie vergessen, dass Coolio hat gespielt und ich bin morgens um 9 eingetragen gewesen zum Aufbau und was sehr unüblich war, also für uns noch nicht, weil ich hatte damals Hip-Hop Und vor allem amerikanischer Hip-Hop ist nicht so krass auf Tour gegangen wie Indie-Rock-Bands und wie Metal-Bands und wie alles Mögliche so. Und das war das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet haben mit der rein schwarzen Crew. Also es waren alles Afroamerikaner, die in der gesamten Crew, der Tontechniker. Und ich fand es total spannend, mit denen zu arbeiten, mit ihrem Slang und so. Wir waren damals noch sehr jung. Es war 95, 96. Ich war so Anfang 20 vielleicht. Und es war alles gut. Und der Chef-Bühnenbautyp, der hat mich dann so genommen und gesagt, komm, wir bauen jetzt die Karosserie von dem Cadillac zusammen, weil Coolio ist aus dem Cadillac gestiegen beim ersten Lied und der Cadillac, und er hat die ganze Zeit mit, you know what I'm saying, come on, we can do that und so, und ich bin mit meinem mittelmäßigen Englisch, was ich damals hatte, habe ich versucht, da irgendwie standzuhalten, und die waren, es war eine ungewöhnliche Situation, eine interessante, mit denen zusammenzuarbeiten, und dann war das ganze Gestänge, so zwei Gestänge, die Front von einem Cadillac, die zusammengesteckt werden mussten, und das war alles schon so verbogen und so schief, und ich musste so eine Stange, also von diesem Cadillac-Gerüst, so reinstecken und rutsche ab, und auf seiner Seite rutscht auch die Stange ab, die hat so einen Überdruck erzeugt, ihr könnt es jetzt nicht verstehen, aber glaubt mir einfach, so war das, und die Schramme, also diese Stange, knallt ihm einmal durchs Gesicht und ratscht ihm einen riesigen Cut über seine Stirn, weil ich das losgelassen habe, und er fängt sofort an zu bluten, und ich so, oh fuck, shit, how, I don't know, how could this be happen? Viel zu laut, weil ich irgendwie auch dachte, wir müssen uns cool verstehen. Wir sind hier die Deutschen, irgendwie Europäer, ihr seid die Amis und ihr kommt hierher und ich will irgendwie, dass wir uns, weil es war irgendwie, du weißt, ich kann, ihr wisst genau,
man was ist
ich
aufgeregt
meine.
Wenn man
ist aufgeregt, ja, und will versuchen, genauso, und ich dem Typen, und der Typ guckt mich genervt an und ich meine, I'm so sorry for what happened und so, ne? Und dann hat er auch gemerkt, dass mir das echt leid hat, aber da ging so eine, da war so eine leichte Anspannung oder auch so eine Nervosität, weil man es auch zusammengearbeitet hat, wann wahnsinnig unter Zeitdruck gegangen ist. Und abends habe ich dann noch im Graben gearbeitet und dann ist Coolio dann nach unten gelaufen und noch durchs Publikum und war echt eine gute Show. Und ich kannte nur diesen einen Song, Gangsta's Paradise, damals. Und am nächsten Tag, das war die große Hip-Hop-Woche, habe ich bei Bone Thugs und Harmony gearbeitet im Grünspan. Und die haben im Gegensatz zu Coolio echt abgebrüht, die Tickets haben damals 50 Mark gekostet, haben die komplett Playback gerappt. Das heißt, die hatten noch nicht mal eine Anlage mit.
Wie geht das denn, Alter?
Die CD angemacht und haben nur die Lippen bewegt und die Leute haben trotzdem zu getanzt. Die fanden das überhaupt geil, dass Bone Thugs und Harmony da war. Und ich dachte damals, was für ein Scheiß, Alter. Und du weißt noch genau, wie ich dachte, Coolio, das ist der Real Deal, Alter. Und Bone Thugs und Harmony, die sind Wack-Shit.
Alter, wer macht denn bitte Playback-Rap auf Tour?
Das war der größte Abzock, den ich je, falls irgendjemand, der damals bei der Tour, ich weiß nicht, welches Tourmanagement das war, aber bei der Bone Thugs and Harmony Tour dabei war, wo die nur die CD dabei hatten und vier Fake-Mikros, der möge sich bitte melden, ob sie das wirklich die gesamte Tour durchgezogen haben.
Leute, ich wollte eigentlich noch von meinem Betonzahn erzählen. Ich habe nämlich seit fast 15 Jahren eine Betonfüllung drin. Ich war letztes Mal im Zahnarzt und gesagt, die muss aber mal raus. Und ich so, ja, aber warum denn? Ja, die muss doch mal raus. Warum? Ja, wie, ist doch überhaupt nichts mit. Der geht nicht hoch, gar nichts, tut nichts weh, ist einfach eine Betonfüllung. Ja, so Beton. Ja, ist doch geil. Ich hab einen Beton. Warum muss die denn raus? Oh, mal röntgen, haben wir geröntgt. Nichts, war nichts zu sehen.
Warum trotzdem
raus. Wollen wir
raus?
Nee, warum soll die raus? Ist eine geile Betonfüllung, ist doch mega geil. Ich habe jetzt Beton, einfach Beton im Zahn. Aber seit 15 Jahren. Einfach geil gemacht.
Ich habe noch einen ganz hinten links, einen Amalgam-Zahn.
Oh, kannst du mit Radio hören? Mittelwelle?
Nee, aber wenn damit.
Sender Gleiwitz.
Neulich dann bei der Falafel noch ein kleines Stück Alu dran gewesen, ne? Ey, ich weiß nicht, womit ich jemanden mehr foltern könnte als mit diesem Schmerz. Es ist das Schlimmste. Nur wenn ich dran denke, zuckt sich bei mir alles zusammen. So, Jan, ich muss Schluss machen für heute.
Ja, wieso? Ich könnte noch stundenlang weiterquatschen. Ich würde gerne zum Beispiel wissen, warum das so wehtut, wenn man mit Amalgam und Alufolie...
Weil das eine chemische Reaktion ist. Oder eine metallische Reaktion.
Ist eine Reaktion. Das ist so dieselbe,
weil da eine Reaktion entsteht.
Das ist so eine Reaktion wie hier im Podcast mit den zwei, der Schlange mit den zwei Köpfen. Das ja, war genau. Triggerwarnung am Sonntag. Morgen ist Tag
der Deutschen. Wie heißt denn unsere Sendung heute?
Ja, Triggerwarnung. Triggerwarnung. Triggerwarnung, doppelt, der Podcast.
Triggerwarnung mit zwei Köpfen.
Nein. Das war Triggerwarnung mit zwei Köpfen?
Ja.
Eingeloggt. Triggerwarnung mit zwei Köpfen. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit, Leute. Denkt an Deutschland morgen den ganzen Tag. Das kann Deutschland gerade gut gebrauchen.
Ja.
Denk an Olaf Scholz, der im Kanzleramt sich... Stell dir mal vor, du bist Bundeskanzler, hast Corona und sagst, ich bleib hier im Kanzleramt. So eine kleine Scheißwohnung da oben, der Arme.
Ja, ne?
Dame Olaf Scholz.
Ja, hoffentlich hat er Netflix, sonst kann ich, ich biete ihm, wenn das, also könnt ihr ihm sagen, ich biete ihm meinen Account an.
Lieber Olaf Scholz, Olaf, wenn Scholz, du das hörst, ja, mein Passwort ist kleines R, großes, große 4, T, kleines H, großes J, kleines B, Komma, Klammer zu, Unterstrich, 4, 4, nochmal großes A, S, Spitze Klammer auf und letztes Ausrufezeichen. Das ist mein Passwort bei Netflix. Olaf Scholz, nur bitte alle anderen bitte nicht
Username
benutzen.
Username Playboy,
Playboy at festundflauschig.com. Bitte nur Playboy Olaf Scholz. 81. Bitte nur Olaf Scholz benutzen. Bitte, ich zähle auf euch. Macht mir keine Schande.
So Leute, bleibt stabil da draußen.
Vielen Bis Dank Mittwoch, fürs ne?
Zuhören. Tschüss. Mittwoch sind wir wieder da. Tschüss.